Hare 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 Swami Maharaja, oh Srila Prabhupada ki
jai,
Anand Koti Vaishnavrinda ki
jai,
His confounded Acharya Srila Prabhupada ki
jai,
Nama Acharya Srila Haridas Thakur ki
jai,
Vimsako Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki
jai,
Samavita Bhakta Vrinda ki
jai,
Gaura Prema Nandi Hari Hari Bol, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to CC Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Oh ja, ich danke dir ganz herzlich. Kannst du das vielleicht auch? Hm? Vielleicht ganz kurz die Sache mit der Sprache betrachten. Who of you understands only English and not German? Please raise your hands. German, Janta?
Ja.
Oh ja. Du studierst hier vermutlich, ja. Oder? Oh ja, gut. Schön. So, those who speak English des Ganga Mayi. Ali, vielleicht möchtet ihr beiden dort hierher kommen, weil der Sound wird jetzt sehr englisch da in dem Bereich. Vielleicht hier so durch den Mauervorsprung oder so. Jana, du bist gut untergebracht? Gut. Vielleicht, Ganga Mayi, wenn du noch ein bisschen so in die nicht in die klangliche Entfernung rückst. So, jetzt bräuchten wir noch. Isham, bist du noch gerade da? Also, darf ich dich fragen, ob du meine rote Umhängetasche oder ich glaube, die hängt dann irgendwo. Wo hängt die? Ja, brauche ich meinen Brillenetui. Und sehr gut. Oh, das ist die Idee des Jahrtausends. Lasst uns, Ramani, jetzt geht's in die entsagende Stufe des Lebens. Wir müssen ganz kurz richtig so einen Sauerstoffstoß, eine Kultur des Sauerstoffes wollen wir anfangen hier. Gestern war ich da im Zimmer und habe mich mit verschiedenen Devotees getroffen und plötzlich fühlte ich mich so matt und abgeschlagen und ich dachte, das ist doch gar nicht meine Art. Ich fange doch an, ab 2 Uhr nachts fange ich an, zu vital zu werden. Dann merkte ich, wir hatten überhaupt keinen Sauerstoff da. Wir waren fast am Sterben. dann haben wir das korrigiert und dann ging es weiter. Also, ich möchte ein sehr anspruchsvolles spirituelles Thema heute behandeln und bin noch gerade dabei, die Arrangierung dafür zu treffen. Das Harmonium, ja. Vielleicht können wir sogar. Warte mal, können wir neu? Wir haben hier so ein Stimmwerk. Genau.
Ah, super Technik.
Ja. Ich würde ruhig noch, lass uns ruhig noch, Ramani, das ist ganz gut mit Sauerstoff. Also das ist ja Lunge atmen. Ja. Ach so, ja, ja. Gut. Jetzt noch müssen wir die ganzen Mikrofone noch hier unterbringen, dass die Zuhörer sich da auch eingeschlossen fühlen. Geht das wohl von der Beeilte? Gangamayi, darf ich dich darauf hinweisen, dass dies die Fortsetzung der Vorlesungsreihe ist, die wir gestartet haben in auf der Vedenakademie. Und da möchte ich dich also bitten, dass du dir die Überspielung dann sicherst und in die Vorlesungsreihe einfügst. Ich bin sofort soweit, also. Namo Bhagavate Vasudevaya.
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Bye-bye.
te vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Jaya jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda.
Sri Chaitanya Jaya Nityananda.
Jaya Chaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jaya Chaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
An den Anfang dieser Vorlesungsreihe hatten wir ein Lied von Lochan Das Thakur gestellt, was ich euch ganz kurz noch einmal vorsingen möchte oder vorrezitieren möchte. In der Vorlesungsreihe, in die ihr jetzt einsteigt, so ziemlich im letzten Drittel, ging es uns darum herauszufinden, wie die spirituellen Persönlichkeiten eigentlich ewiglich gegenwärtig sind und ewiglich für uns zugänglich sind. Ihr habt vielleicht gehört, manche Menschen wenden sich an einen universalen Geist namens Seth und channeln den und kriegen erstaunliche Nachrichten und auch zukunftsweisende Instruktionen und das hilft ihnen sehr in ihrem Leben. Als ich das erste Mal hörte, dass es solche Menschen gibt, war ich interessiert an diesem Thema und stellte bald fest, dass über die Menschheitsgeschichte immer wieder Menschen eine Erscheinung von großen spirituellen Persönlichkeiten haben, die ihnen hilft. Zum Beispiel in Jugoslawien gibt es einen Ort, da wird uns Ganga Devi bestimmt helfen können. Wie heißt das? Medjugorje.
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 Zwischen den Bergen.
Zwischen den Bergen übersetzt. Wo noch immer Marienerscheinungen stattfinden und die Jungfrau Maria wichtige Weisungen gibt, soweit ich weiß, für Menschen, die da pilgern wirklich Jahrtausende, Hunderttausende über das Jahr hin mit Bussen. Ich bin auch schon mal vorbeigefahren und nächstes Mal habe ich mir vorgenommen, dass wir ein Treffen mit einem der Priester oder dieser Leute machen, die also wirklich eine Jungfrauenerscheinung haben. Was ich sagen möchte mit diesen Beispielen ist, dass auch in anderen Traditionen ein Wissen davon ist, wie man heute noch große spirituelle Persönlichkeiten, und die Mutter Maria hat ja eine ganz wesentliche, wenn nicht fast die zentrale Bedeutung im katholisch definierten Christentum, dass man die noch kontaktieren kann. Und heute möchte ich sehr gerne darüber sprechen, wie das in unserer Tradition aussieht. Ich möchte also darüber sprechen, wie ein Mensch, der in Berlin ist, Kontakt mit Chaitanya Mahaprabhu aufnehmen kann oder mit Srila Prabhupada. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges spirituelles Thema und natürlich ein bisschen anspruchsvoll. Es ist nicht für diejenigen, die nur am seichten spirituellen Leben interessiert sind, sondern diejenigen, die eine Erfahrung wünschen. Gut, ein Lied ist hier am Anfang, in dem wirklich darauf hingewiesen wird, wie Lord Chaitanya noch heute immer gegenwärtig ist. Keja, Kejabi, Kejabi, Bai, Bava, Sindhu, Pade, Danya, Kali, Yugera, Chaitanya, Avatare. O Brüder und Schwestern, wer von euch will den Ozean des materiellen Daseins überqueren? Schaue ich jetzt ein bisschen an, ob wir hier jemanden haben darunter. Es gibt einige von euch. Mhm. Wisst ihr, Brüder und Schwestern? Lord Chaitanya ist herabgekommen aus der spirituellen Welt in diesem glorreichen Kali-Zeitalter. Nun mögen manche von euch eine Krise bekommen. Wieso glorreiches Kali-Zeitalter? Ich dachte und ich erfahre auch, dass dieses Kali-Yuga alles andere als glorreich ist. Es ist ein Ort der spirituellen Umnachtung und der Ablenkung. Und ja, und wir haben auch Jana hier, sie wird sagen, ja, und das Kali-Yuga ist ein Ort der Kriminalität aus meiner Sicht. Ne? Wieso glorreich plötzlich? Hört weiter. Schaltet, bleibt eingeschaltet. Mein geliebter Lord Gauranga hat ein Ghat errichtet. Ghat ist sowas wie ein Ankerplatz, ein Hafenplatz, ein Bootssteg und so weiter. Und er hat dort eine Fähre hingesetzt, die jeden aufnimmt. Selbst diejenigen, die materialistisch sind, blind sind und einfach nur leiden, können diese Fähre kommen und den materiellen Ozean umsonst, also ohne Kosten zu bezahlen, überqueren. Dann wird diese Fähre weiter beschrieben. Die Fähre hat einen Steuermann, das ist der spirituelle Meister. Und diese Fähre besteht aus dem heiligen Namen Gottes. Lord Chaitanya steht auf dieser Fähre, hat die Arme nach oben gerichtet und bewegt jeden, die heiligen Namen des Herrn zu chanten. Ich muss sagen, meine allererste Erfahrung mit dem Krishna-Bewusstsein war, wo ich gerade aus einem Rolling Stones Konzert getaumelt kam und dann die Devotees chanten sah und ich konnte mich gut daran erinnern, ich habe gesagt, da singst du mal mit. Das machst du jetzt einfach. Und ich gesellte mich zu den Devotees, so, es war eine längere Prozession und ich war da und sang den heiligen Namen. Und wir gingen durch die Stadt. Und plötzlich verspürte ich in meinem Inneren, dass die Stadt nicht mehr an mich gelangte. Sie kam mir nicht mehr nahe. Ich hatte das Gefühl, solange ich chantete, herzlich willkommen, solange ich chantete, würde ich in einem Boot sein. Und dieses Boot würde mich praktisch durch dieses Meer von Menschen, die mit anderen Aktivitäten beschäftigt waren, als spirituellen Aktivitäten, hindurchtragen und führen. Also dieser Vergleich, den habe ich selber erfahren, dass man das Chanten der Heiligen Namen mit einem Fährboot vergleicht. Ne? Ich glaube, jeder, der einmal ernsthaft gechantet hat, besonders in einer solchen umtriebigen Stadt wie Berlin, wird herausgefunden haben, ich bin plötzlich wohl in Berlin, aber ich bin irgendwie nicht Teil von Berlin. Ich bin auf einer anderen Ebene. Aho. So, das, wenn das jemand schon erfahren hat, dann habt ihr erfahren, wie ihr in das Fährboot von Gauranga gestiegen seid. Hare Krishna. Dieses Fährboot wird vorangetrieben mit Winden der göttlichen Liebe. Also wer will nicht so ein Fährboot haben? Ha? Die Winde der göttlichen Liebe treiben das Fährboot voran. Alle Lebewesen können sehr leicht den materiellen Ozean überqueren. Nur Sri Lochandas Thakur, das ist der Autor dieses Liedes, ist zurückgelassen worden aufgrund seines eigenen Fehlers. Hat selber Schuld. So, hier wird also von einem ewigen Fährboot gesprochen, was darauf wartet, dass wir alle dort hineinsteigen und den Ozean des Kali-Yugas überqueren. Wenn wir so den Ozean überqueren mit diesem Fährboot, dann empfinden wir die Zeit, in der wir leben, als glorreich. Es ist fast so wie der Unterschied, wenn man diese Betrachtung des Kali-Yugas, dass man sagt, sie ist glorreich, diese Zeit. Es ist so wie die Betrachtung von Wasser. Wenn du kein Boot hast, wirst du nach einer gewissen Zeit, wenn du im Ozean bist, den Ozean als erschreckend, vielleicht sogar lebensbedrohend betrachten. Wenn du aber in einem Boot bist, wirst du selbst nach mehreren Stunden den Ozean als etwas sehr Angenehmes betrachten. Du schaust runter auf die Wogen, du siehst vielleicht ein paar Möwen und ein paar Haifische und bist zoologisch sofort hochinteressiert. Nicht? Aber wenn du nicht im Boot sitzt, sind die gleichen Möwen, die gleichen Wellen und besonders die Haifische eine Ursache für äußersten Schrecken. So, sitzt ihr schon im Boot? Steffi, bist du im Boot? No. Das ist hier die Frage. Kunya Bihari und Ramani, seid ihr im Boot? Wie ist der Kali-Yoga-Ozean für euch? Ist er angenehm oder ist er erschreckend? Das ist die Frage. Schönes Beispiel, nicht? Schönes Thema. So, wie wir in dieses spirituelle Boot hineinkommen, das werden wir jetzt hören. Hare Krishna. Ist es ein gutes Thema? Ich setze bewusst meine Brille jetzt auf, damit ich nicht spekuliere, sondern das alles genau nach den heiligen Schriften präsentiere. Als Chaitanya Mahaprabhu gegenwärtig war, ist er seinen Devotis auf dreierlei Weise erschienen. Es gibt einen Shloka hier. Shakshat Darshan Araya Yokya Bhakti Jive Ave Shakadaya Kohon Kohon Avi Bhava Bhavi. Der Herr, so heißt es, befreite die gefallenen Seelen im Ozean des materiellen Daseins auf dreierlei Art und Weise. An manchen Orten traf er sie direkt und gab ihnen seinen direkten Darshan, Sakshat Darshan. An anderen Orten war es so, dass er einen seiner reinen Devotis ermächtigte und durch diesen Devotis den Menschen erschien. Das ist Avesha Kodaye, zweite Art. Und an noch anderen Orten, das ist jetzt die dritte Art und Weise, wie Lord Chaitanya erschien, erschien er plötzlich vor jemandem, das heißt Avirbhava. Ich möchte euch jetzt diese drei Arten und Weisen näher bringen, mit Beispielen, sodass ihr vielleicht auch eine Erscheinung Chaitanya Mahaprabhus wahrnehmen könnt in eurem Leben. Lord Chaitanya Mahaprabhu, als er erschien, für diejenigen, die frisch mit dem Chaitanya-Thema sich vertraut machen erst, ist eine Inkarnation Krishnas, die in diesem Zeitalter vor 500 Jahren erschien, um zweierlei Dinge zu machen, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, durch das Singen der heiligen Namen und so Liebe zu Gott, also Prema, diese ekstatische Liebe ins Herz der bedingten Seele zu bringen. Und die zweite Art war, er hatte ein persönliches Experiment. Krishna wollte erfahren, wie fühlen sich die Devotis, insbesondere Srimati Radharani, wenn sie mich verehren. Was sehen sie in mir? Was für Ekstasen verspüren sie in ihrer Bhakti? Und so nahm Krishna die Rolle eines Devotis an. Chaitanya Mahaprabhu ist also Krishna in einem Experiment. Krishna, der in die Rolle des Devotis geschlüpft ist und aus der Perspektive eines Devotis sich selber betrachtet und verstehen möchte. Haben wir nicht alle schon einmal den Wunsch gehabt, uns selber ein bisschen zu verstehen, indem wir aus der Perspektive eines anderen uns sehen? Stell dir mal vor, Nathalie, du könntest einmal dich sehen, so wie dich andere sehen. was du erkennen würdest über dich, wäre fantastisch und vielreich. Jetzt kann man ja nur durch seine eigene Psychologie sich betrachten und kriegt natürlich eine Menge raus, die anderen wiederum verschlossen sind. Aber was meinst du wohl, was eine Person wie ich zum Beispiel, na, ich kenne dich nicht so gut, eine Freundin von dir, die von außen dich betrachtet, was die über dich wahrnimmt, das sind sehr wertvolle Informationen zum Beispiel, wie du reagierst in bestimmten Situationen, wie das wiederum auf die Umwelt wirkt und so weiter. So, während es für einen gewöhnlichen Menschen sehr schwierig ist, einmal mal aus seiner Haut zu schlüpfen und in die Haut eines Betrachters, eines neutralen Betrachters zu kommen, während das sehr schwierig ist für einen gewöhnlichen Menschen, ist es für Gott leicht. Und so hat Krishna diese Rolle angenommen, eines Devotees. Mir ist dieses Denken, ich will mich jetzt nicht mit Gott vergleichen, also wie sagen wir das mal? Ich kenne das bei mir auch, ich würde sehr gerne mal in einer Lecture von Satchinanda Swami sitzen, aber als Zuhörer. Und wir würden viele Verbesserungsvorschläge danach sehr klar werden. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu ist also gekommen, um selber die Liebe seines Devotees Srimati Radharani ist für ihn zu erscheinen. Nun, lass uns zum ersten Punkt jetzt übergehen, wie Lord Chaitanya Mahaprabhu den gefallenen Seelen erschien. Zunächst einmal müsst ihr wissen, dass Lord Chaitanya einen Vorsatz hat, ein Motto. Er sagt, ich werde die gefallenen Seelen befreien, und zwar alle. Das ist sein Statement, seine Charaktereigenschaften. Und so ging er mit diesem Motiv nach Jagannath Puri, erstmal nach Navadvip, dann nach Jagannath Puri, und hatte dort direkte Begegnung mit vielen Seelen, die ihm erschienen. Es heißt, dass jeder, der Lord Chaitanya auch nur einmal sah, völlig zufrieden in seinem Herzen wurde, spirituell unglaubliche Fortschritte machte, und dass jeder, der in Kontakt kam mit Chaitanya Mahaprabhu, ein unglaubliches Maß an Liebe in seinem Herzen verspürte, Liebe zu Gott. Die Menschen, die mit ihm in Kontakt kamen, sangen und chanteten für Tage, schlafen konnten nach der Begegnung vor lauter Begeisterung keinen Schlaf finden, sondern waren einfach total bewegt, und das ging ein ganzes Leben voran. Die waren einfach auf den Bereich der ekstatischen Menschen erhoben worden, durch den direkten Kontakt mit Lord Chaitanya Mahaprabhu. Einmal im Jahr kamen die bengalischen Devotees aus Bengal, um Lord Chaitanya zu sehen, aber es kamen aus allen Provinzen Indiens Menschen nach Puri, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Selbst der, sagen wir, Anhänger anderer Religionssysteme, wie zum Beispiel Guru Nanak, der Begründer des Sikhtums, kam und beschrieb, wie er Lord Chaitanya traf in Puri. Er sagte, dass er Lord Chaitanya sah, wie er tanzte mit seinen erhobenen Armen, und dieses Tanzen muss so unglaublich bewegend gewesen sein, dass Guru Nanak sofort mitschantete und mittanzte, weil er der magischen Anziehungskraft der heiligen Namen erlag. Es kam aber Wesen auch von anderen Universen herbeigereist, um Lord Chaitanya zu begegnen und den Sakshat-Darshan, den direkten Darshan zu haben. Sie wollten auch diese Prema-Bhakti zu bekommen. Von den sieben Inseln kamen die Lebewesen, von den Planeten der Halbgötter kamen sie herbei, die Engelswesen Gandharvas und Kinaras kamen. Es wird beschrieben, dass oft die Devotees von Lord Chaitanya geflügelte Wesen sahen und unglaubliche Persönlichkeiten nahmen. Manche von diesen Wesen nahmen die Verkleidung von Menschen an, also wechselten ihre Form und nahmen eine menschliche Form an. Aber andere Wesen, die den Sakshat-Darshan von Mahaprabhu genossen, blieben in ihrer Form. In einem Werk, dem Chaitanya Mangalam, wird davon beschrieben, dass da ein Brahmana einmal kam, der wirklich sehr, sehr arm war. So arm, dass die Rippen ihm und, also vorstanden. Und der sehr, sehr bekümmert war. Er kam nach Jagannath Puri und kam in der Nacht an den Ozean. Und dieser arme Brahmana, also beschreibt, wie er plötzlich auch in den Ozean ein unglaubliches Wellengebilde sah. Und dann kam aus dem Ozean ein Mensch hervor, der so groß war, wie drei Palmen übereinander gestellt. Er hatte eine goldene Krone an, wertvollste Geschmeide. Im Nu war trocken, stand auf dem Ozean und sah den Brahmana. Schaute so von oben herab. Sagte zu dem Brahmana: Klage nicht, hier in Puri ist Gauranga Mahaprabhu erschienen. Ich gehe gerade zu ihm, um Shakshat Darshan zu haben, den direkten Darshan. Komm mit mir, du armer Mensch. Und er sagte das mit einer so großen Autorität, dass dem Brahmana nichts anderes übrig blieb, als seinen Schock jetzt erstmal beiseite zu lassen und diesem machtvollen, drei Palmen großen Wesen zu folgen. Der majestätisch da in der Nacht durch die Gassen wandelte und dann zu Chaitanya Mahaprabhu kam. Chaitanya Mahaprabhu sagte zu ihm: O Vibhisan, Bruder Ravanas, der du ein Devotee bist, wie schön, dass du gekommen bist. Vibhisan, Vibhishan brachte seine Ehrerbietung dar. Und da fragte Chaitanya Mahaprabhu: Wen hast du denn da mitgebracht? Einen armen Menschen, sagte Vibhisan. Die Menschen machen sich immer Sorgen um Gelder und um Reichtum. Er saß da völlig mental und beklagte seine Armut und dachte an Selbstmord. Ich gedacht, bringe ich ihn mit vorbei. Der Brahmana hörte das alle. Und hörte von vielen Dingen, die er sich nie hätte ausmalen können. Und am Ende sagte Chaitanya Mahaprabhu: So, Brahmana, Chant Hare Krishna. Das ist der wichtigste Reichtum, den du bekommen kannst in diesem deinem menschlichen Leben. Der Brahmana chantete, merkte plötzlich, wie eine Transformation in seinem Herzen vor sich ging. Und Chaitanya Mahaprabhu sagte: Ich werde dafür sorgen, dass du genügend zu essen hast. Mach dir keine Gedanken mehr darüber. Und so entließ er dann Vibhisan, dieses Wesen aus einer anderen Zeitepoche. Das ist ein Wesen, das vor 5 Millionen Jahren war, eine unglaubliche Persönlichkeit, ein König, und entließ den Brahmana auch. Da gibt es viele solche Beschreibungen, wie Lord Chaitanya Sakshat Darshan, einen direkten Darshan, den bedingten Seelen gewährte. Es wird beschrieben, wie schön Chaitanya Mahaprabhu aussah. Es heißt von einem Dichter: Chaitanya Mahaprabhu wirkt wie der Gelehrteste unter den Gelehrten. Und seine Schönheit ist so groß wie die von 1 Million Liebesgötter zusammengenommen. Aber nein, das ist ein falscher Vergleich. Denn Liebesgötter tun durch ihre Schönheit das Herz des Menschen agitieren. Und Lord Chaitanya Mahaprabhu's Schönheit das Herz der Menschen beruhigt und besänftigt. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr manchmal unter den Einfluss von Cupid oder von in der westlichen Kultur, sagen wir Amor dazu, gerät, dann wird das Herz aufgewühlt. Aber Lord Chaitanyas Schönheit ist nicht eine aufwühlende Schönheit, sondern eine beruhigende Schönheit. Die zweite Art, wie Lord Chaitanya den Menschen erschien, war durch seine reinen Geweihten. Einige Menschen konnten zur Zeit von Lord Chaitanyas persönlichem Erscheinen nicht zu ihm kommen, weil sie mit vielen Dingen verstrickt waren, auch vielleicht skeptisch waren oder einfach gar nichts wussten von Chaitanya Mahaprabhu. Aber Sri Chaitanya Mahaprabhu erfüllte seinen Vorsatz, ich werde die gefallenen Seelen befreien, indem er in den Körper von einigen großen Seelen einging. Ein Beispiel hiervon ist Nakula das Brahmachari von Ambuya Muluka, einer Ortschaft in Bengalen. Dieser Nakula das Brahmachari hatte ein Avesh, das heißt, die persönliche Gegenwart oder von Gauranga Mahaprabhu ist in sein Herz eingegangen. Es gibt im Augenblick in Deutschland einen aus Brasilien stammenden Heiler. Also der kommt öfters vorbei. Wie heißt der jetzt nochmal schnell? Jo? Ganz genau. João de Deus. John of God. Ne? Und einige Devotees von unserem Tempel, die sehr krank waren und keine Hilfe von herkömmlichen Heilsystemen kamen, haben diesen John of God besucht. Ein sehr bescheidener, sehr gottesbewusster Mensch, der als Heiler auftritt, aber sagt, ich heile nicht, es ist Gott, der heilt. Der ein paar Wesen schickt, mächtige Wesen, die durch mich hindurch dann diese Dinge machen. Und man sieht, wie der denn sich in einen tranceähnlichen Zustand versetzt. Und dann fängt er an, unglaubliche Dinge zu machen. Der Jagannath Swami Ki Jai, Shri Gaura Nitai Ki Jai. Ich habe also Bilder von diesem sehr befähigten und begabten Heiler gesehen, wo der einfach, ja, sieht zum Teil schon recht intensiv aus, der geht da mit einer Schere in den Körper der Leute und holt da was Tumore raus, so groß wie Kinderköpfe, und die spüren davon nichts und sind permanent geheilt. Da gibt es also, der ist natürlich auch ordentlich unter die Lupe genommen worden, könnt ihr euch vorstellen. Und das ist wirklich ein sehr gottesbewusster, frommer Mensch, der Devotees sehr hat helfen können und der eine ganz hohe Meinung von den Krishna-Devotees hat. Also wirklich, es fällt richtig auf. Der, wenn wir ankommen, dann tut er uns bitten, in einen Raum zu gehen und dass wir da chanten, sodass da eine gute Atmosphäre ist. Denn zur Heilung braucht es eine heile Atmosphäre. Ne? Und dann chanten die Devotees. Also sehr respektvoller, sehr nice Person, der dann da überwältigt wird von einer Gegenwart. Ich kann das jetzt nicht einstufen, was das genau ist, und es ist ja nicht nötig, alles zu analysieren. Aber hier finden wir etwas ganz Interessantes. Nakula das Brahmachari ist plötzlich von Chaitanya Mahaprabhu ist in ihn eingegangen, und da hat er angefangen zu singen, zu tanzen, zu weinen, zu rufen, ekstatisch zu werden, und Millionen von Leuten kamen dann herbei und verspürten in seiner Gegenwart, wie sie von allen, sagen wir mal, mentalen und inneren Verstrickungen befreit wurden und reine Devotees von Krishna wurden. Die verspürten das so richtig, wie sie so richtig in diese das Gnadengeschenk der Prema Bhakti erhielten. Nun gab es einen Gefährten von Chaitanya Mahaprabhu, der das bezweifelte. Der dachte, das könnte Schwindel sein. Man weiß ja nie. Dieser Gefährte hieß Shivananda Sena und beschloss, den Nakula das Brahmachari einen Test zu unterziehen. Er dachte bei sich, wenn ich also, ich habe ein Geheimmantra, den nur ich kenne, ich werde mich am Rande dieser Massenversammlung begeben und wenn Nakula das Brahmachari mich persönlich zu sich ruft und weiter noch mir den geheimen Mantra, den ich chante und den nur ich kenne, sagt, dann glaube ich, dass mein Herr Gauranga in ihm gegenwärtig ist. Das ist mein Test. Das nächste Mal, wo Nakula das Brahmachari ekstatische Liebe zu Krishna verteilte, kam Shivananda Sena. Es waren wirklich Millionen von Leuten da. Nakula das Brahmachari hörte plötzlich auf zu tanzen und sagte, am Rande der großen Versammlung ist Shivananda Sena, der einen Zweifel in seinem Herzen hegt. Meine lieben Devotis holten ihn. Die gingen dann los und suchten Shivananda Sena. Ist Shivananda Sena hier? Der in seinem Herzen einen Zweifel hegt. Shivananda Sena gab sich zu erkennen. Nakula, das Brahmachari, hat nach dir gerufen. Nach mir? Seid ihr euch sicher? Ja, wir sind uns sicher. Und so führten sie ihn zu Nakula, das Brahmachari, und der lächelte Shivananda Sena an und sagte, Shivananda Sena, dein geheimes Mantra ist Gauranga. Es war es nicht mehr ein totales Geheimnis. Dein geheimes Mantra. Und bitte zweifle nicht. Lord Chaitanya kann allen Devotees erscheinen und durch alle Devotees hindurch wirken. Jetzt chante Hare Krishna. Dann fing der Kirtan wieder an. Viele Devotees von uns haben die Erfahrung gemacht, wie sie im Herzen von großen Sehern Lord Chaitanya oder auch Krishna gesehen haben. Das heißt, einmal saß John Lennon mit Srila Prabhupada zusammen und fragte, woran könne man erkennen, dass jemand der Guru ist, der eigene Guru. Lord Chaitanya, Prabhupada beantwortete diese Frage nach der Wahl des eigenen Gurus, indem er sagte, der Devoti, durch den du Krishna erkennen kannst in deinem Leben, das ist dein spiritueller Meister. Das macht für jeden macht Krishna eine andere Arrangierung. Aber wenn ein Devoti uns verhilft, Krishna zu erkennen, das ist der spirituelle Meister. Hier jedoch haben wir noch etwas leicht anderes vor uns, nämlich dass Lord Chaitanya tatsächlich Devotis ermächtigte, wie Nakula das Brahmachari von Ambuya Muluka und in diesen Devotis auch erschien. Actually, das macht. Wir sind der Meinung, dass Schüler, also wir sind Schüler von Srila Prabhupada und Enkelschüler von ihm. Und wir haben durch Srila Prabhupada gesehen, dass er oft von dieser Krishna Shakti, in dieser Krishna Shakti überwältigt war. Ich habe manchmal fragen mich die Devotees, wie war das in Prabhupadas persönlicher Gegenwart? Ich habe eine Erinnerung in mir. Das war das erste Mal, wie ich ihn sah. Das war im Heathrow Airport. Ich sah richtig, wie ein überirdischer Glanz von Srila Prabhupada ausging. Und da ich damals so ungebildet war im spirituellen Wissen, warf ich mich buchstäblich vierkantig zu Boden, nicht aus Respekt, sondern um der Strahlung zu entgehen. Ich wusste von meinem Konfirmandenunterricht, dass Gott erschien Moses in Form eines brennenden Dornbusches, der aber nicht verbrannte. Und es war zu stark, um da reinzuschauen. Moses musste sein Augenlicht beschützen. Und so konnte ich mich erinnern vom Konfirmandenunterricht, dass göttliches Licht manchmal überwältigend stark ist. Und aus diesem Grund warf ich mich praktisch nieder, wie ein Soldat sich in einen Schützengraben niederwirft, um sich dort in Sicherheit zu bringen, vor atomarer Strahlung und was immer. Oder Gewehrhagel, Kugelhagel oder so. Nicht so. Hare Krishna. Das nützte mir aber nichts, ich entging Prabhupada nicht, bin sehr glücklich darüber, als ich dann schließlich aus meiner Ehrbietung, ich lag da richtig für eine lange Zeit auf dem im Airport in Sicherheit, und als ich dann so hochkam, war Prabhupada direkt vor mir, hatte auf mich gewartet, bis ich also aus der Deckung ging, und ich schaute mich lächelnd ins Gesicht hinein und schien mit seinen Augen zu sagen, welcome, willkommen. So, so hat mich Prabhupada aus der materiellen Welt geholt, so sehe ich das. Also durch diese Erfahrung, Chaitanya Mahaprabhu, es heißt, niemand kann Krishna-Bewusstsein wirklich verbreiten, ohne dass er von Krishna ermächtigt ist. Ihr habt es vielleicht schon mal gemerkt, wenn ihr in eine Situation kommt, wo ihr einem anderen Krishna-Bewusstsein erklärt, merkt ihr plötzlich, dass ihr Dinge sagt, die könntet ihr eigentlich gar nicht normalerweise sagen, weil ihr nicht auf diese, genau auf diesem Level seid, nicht? Von den Dingen, die hier gesagt wurden. Haben wir das schon mal gemerkt? Kunya Bihari, hast du das schon mal gemerkt? Also ich merke das auch mal, Vraj Mohan, Vraj Geshwar, hast du schon mal gemerkt, wenn man Krishna-Bewusstsein verbreitet, one spreads Krishna-Consciousness, one all of a sudden gets a certain Shakti to explain things, which otherwise one doesn't know, from where do I know this? Das ist, es heißt, ohne von Krishna ermächtigt zu sein, kann niemand Krishna-Bewusstsein verbreiten, weil Krishna-Bewusstsein nichts Weltliches ist. Es ist nicht ein intellektuelles Gedankensystem oder ein Religionssystem, was von Menschen gemacht ist, sondern es ist etwas Spirituelles, und diese Shakti muss man verspüren. Die muss durch einen durchkommen, und das macht Lord Chaitanya eben mit seinen Devotees. Die dritte Art, wie Lord Chaitanya die gefallenen Seelen befreite, war, und das ist sehr interessant für uns, dass Lord Chaitanya an vier Orten erschien, weil er sich angezogen fühlt von der Liebe seiner Devotees. Eines der Orte war der Tempel seiner Mutter Sachi. Lord Chaitanya Mahaprabhu ist in dem Tempel erschienen und hat mit Mutter Sachi mit Liebe Speise darbrachte, diese Speise persönlich gegessen, sodass nichts mehr übrig blieb auf den Opferplates zum Teil. Lord Chaitanya Mahaprabhu ist auch erschienen, wo auch immer Nityananda tanzte. Wenn Lord Nityananda in dem Tanz war, den Sankirtan-Tanz, dann erschien Lord Chaitanya manchmal neben ihm. Einmal war zum Beispiel ein Festival, und nur Lord Nityananda war bei diesem Festival gegenwärtig. Die Devotees hatten sich schon hingesetzt, wie es auch in unserem Berliner Tempel der Fall ist, um Prasadam zu sich zu nehmen und Prasadam zu essen. Die saßen da in großen Reihen. Es war so wenig Platz, dass manche der Devotees sich in die Ganga gesetzt hatten. Also, sie saßen bis hier im Wasser und hatten ihr Prasadam und aßen ihr Prasadam in Ganga. Das ist übrigens ein toller Sitzplatz, weil man so gekühlt wird und von der Ganga sehr aufgenommen wird. Nicht? Das habe ich aber auch noch nicht gemacht, im Ganga Prasadam gegessen. Aber die Devotees von Lord Chaitanya sind ungewöhnlicher Natur. Und die saßen alle da, mit auf einmal fing Lord Nityananda an, laut Hari Hari zu rufen und zu tanzen im Kirtan. Und er ging durch die Reihen der Devotees hindurch und rief ganz laut, Gauranga, Gauranga, da war Chaitanya Mahaprabhu dann erschien, aber für die meisten Devotees unsichtbar. Und Lord Nityananda nahm spielerisch von den Tellern Speise und die Devotees sahen, wie es in die Luft war und wie es da verschwand, weil das Lord Chaitanya Mahaprabhu in den göttlichen Lotusmund hineingab. Da war es. Die Speise. Also diese Speise oder dieses Lord Chaitanya erschien in solchen Umständen auch. Der dritte Ort war, ich gehe da jetzt kurz durch, im Hause von Srivas Pandit, wenn Srivas Pandit mit den Devotees zusammen chantete. Und Lord Chaitanya erschien an einem vierten Ort, nämlich dem Hause von Raghava Pandit. So, Chaitanya Mahaprabhu kann auch zur heutigen Zeit erscheinen. Ich weiß, hin und wieder ist es für Devotees oder Menschen, die im spirituellen Leben, natürlich, dass sie denken, oh, warum bin ich nicht erschienen in der Zeit von Chaitanya Mahaprabhu und war gegenwärtig in diesen Kirtans und hatte den Sakshat Darshan, den direkten Darshan. Manchmal kann es vorkommen, dass ein Devoti das Gefühl hat, er hätte sozusagen das Verbot verpasst. Direkt nach Lord Chaitanyas Verscheiden, oder nicht Verscheiden, Weggang von dieser Welt, hat einer seiner Devotees, Prabodhananda Saraswati, der Chaitanya Mahaprabhu einmal gesehen hatte, ein Vers geschrieben, der diese Haltung der Trennung ausdrückt. Shaive yambuva danya godi nagari vilapi shaivam bude so yang shi purushottamo madupates tanye vanamani cha no kutrapi nirekshate hari hari premotsavastadisho ha chaitanya kripa nidana tavakim vikshe punavaibhavam. Prabodhananda Saraswati klagt, dies ist die gleiche Stadt Goda, eine gesegnete Stadt. Dies hier ist der gleiche Ozean. Es ist die gleiche Stadt Purushottam. Und dies sind die gleichen heiligen Namen. Hari, Hari. Aber oh weh! Chaitanya Mahaprabhu hat die Welt verlassen. Nirgendwo kann ich das gleiche Liebesfestival sehen. Oh Chaitanya, Ursache von Source, Quelle allen Mitgefühls. Wann werde ich dich wiedersehen können? Also hier drückt ein Devotee, der Chaitanya Mahaprabhu Gegenwart erfahren hat, seine große Klage aus, dass Lord Chaitanya jetzt den Planeten verlassen hat. Und er sagt, ich habe den Anschluss verpasst an Gaurangas Barmherzigkeit. In Deutschland würden wir vielleicht sagen, ich habe den Zug verpasst. Konnte das nicht bekommen. Ist das drückt Prabodhananda Saraswati Thakur in seinen großen Schmerz aus, den wir, glaube ich, nachvollziehen können, gleich nach dem Fortgang von Chaitanya Mahaprabhu. Aber dies ist ein Liebesschmerz. Liebesschmerzen sind nicht immer objektive Schmerzen, sondern subjektive Schmerzen. Nicht ein Liebender macht manchmal sich sehr getrennt fühlen von seinem Geliebten, aber das ist gar kein Anlass dazu, so zu denken. So ist auch gar kein Anlass dafür zu denken, dass Chaitanya Mahaprabhu unwiderruflich, das heißt unerreichbar, verschwunden ist. Ich möchte euch jetzt einen sehr wichtigen Textausschnitt vorlesen. Prema Vasha Gaura Prabhu Jahan Premotama Prema Vasha Hanatah Dena Darashan. Dies ist ein Text, der den Devotees Mut macht, in dieser Zeit, auch in der Welt, in der sie leben, Kontakt mit Chaitanya Mahaprabhu aufzunehmen. Es heißt, Lord Chaitanya ist in großem Maße beeinflusst durch die Liebe seiner Devotees. Wo immer es reine Hingabe zum Herrn gibt, erscheint der Herr, der durch solche Liebe herbeigeholt wird, und seine Devotees können ihn direkt sehen. Also Lord Chaitanya Mahaprabhu wird von der Liebe der Devotees noch heute angezogen und erscheint dann unter seinen Devotees auch noch in der heutigen Zeit. Und Srila Prabhupada, mein spiritueller Meister, hat darüber einmal einen Vortrag gehalten in New York. Und Prabhupada hat oft Chaitanya Mahaprabhu gesehen und darüber gesprochen, wie er ihn wahrnahm. Zum Beispiel einmal nach einem Ratha Yatra Festival wurde Srila Prabhupada von einem seiner Schüler zu seiner Wohnung gefahren, wo er sich aufhielt. Und Prabhupada wandte sich, während er fuhr, vom Beifahrersitz an den Devotees und sagte, so mit Tränen in den Augen: Hast du Lord Chaitanya gesehen, wie er getanzt hat? Hast du Lord Nityananda gesehen, wie sie getanzt haben?
Der Fahrer:
Ja, Srila Prabhupada, ich habe sie gesehen. Fuhr weiter. Also er wollte nicht ein Spielverderber sein. Oder ein wollte nicht einen entmutigen Kommentar machen. Srila Prabhupada sprach darüber dann 1966, also ganz am Anfang der Bewegung, wie wir Devotees Lord Chaitanya wahrnehmen können. Und ich möchte euch das zum Schluss gerne vorlesen. Der Vorrang des Krishna-Bewusstseins besteht darin, wir müssen vielleicht für dieses Zitat ein bisschen die Kinder mit Prasadam speisen, dass sie glücklich sind. Der Vorgang ist, dass der Herr chantet und tanzt und die Menschen ihm nachfolgen. Wie auf diesen Bildern von Lord Chaitanya Mahaprabhu. Der Herr tanzt und jeder folgt ihm und tanzt ebenfalls. Ihr erinnert euch an diese große Prozession, die wir gestern auf der Dia-Leinwand sahen, wo Lord Chaitanya von wirklich Millionen von Leuten gefolgt wird, die da chanten. Dieses Folgen von Lord Chaitanya kann selbst heute weitergehen. Gott ist immer da. Es ist nicht so, dass Gott nicht gegenwärtig wäre. Nein, Lord Chaitanya ist present. Er ist hier gegenwärtig. Er ist immer gegenwärtig. Und wo immer es Sankirtan gibt, das heißt, das Chanten der heiligen Namen von seinen Devotees, von den ernsthaften Devotees, da heißt es, dass Lord Chaitanya gegenwärtig ist. Tatatish Tami Narata Prabhupada zitiert jetzt ein Sanskrit-Schloka. Yatra Gayanti Mad Bhakta. Dort, wo reine Devotees sind, dort erscheint der Herr und ist mitten unter ihnen gegenwärtig. Reine Devotees, das bedeutet Devotees, die keinerlei materiellen Wünsche haben. Diejenigen, die reine Devotees sind, die entschlossen sind, zurück nach Hause, zurück zu Krishna zu gehen, diese nennt man reine Devotees. Sie haben alles Interesse an materiellem Genuss verloren. Sie sind jetzt entschlossen geworden. Und das sind reine Devotees. So, diese Sankirtan-Bewegung schafft solche reinen Devotees, die nach und nach alles Interesse an ihrem materiellen Genuss verlieren. In unserer Bewegung gibt es zwei sehr außergewöhnliche Zwillinge, Pankajangri und Jananivas, die in Mayapur die Deities verehren. Die sehen analog aus, also ich habe es inzwischen aufgegeben, sie mit dem richtigen Namen zu benennen. Sie sind also wirklich analog. Und diese Zwillinge sind Freunde von mir. Ich bin immer bei ihnen eingeladen und wir sprechen viele Dinge. Und letztes Mal war gerade ein guter Freund von mir verschieden, Bhaktitirtha Maharaj. Und ich machte mir Gedanken über den eigenen Tod und habe so Pankajangri gefragt, denkst du auch mal über deine eigene Sterblichkeit nach? Pankajangri gesagt, das bleibt nicht aus, wir werden jetzt älter. Und da habe ich ihn so angeschaut und gesagt, glaubst du daran, dass du am Ende deines Todes zurück nach Hause, zurück zu Gott gehst? Glaubst du das, dass das bei dir so geht? Oder denkst du, du wärst noch einige Geburten nehmen und einige Geburten brauchen? Und Pankajangri sagte mit einer solchen Sicherheit, ich habe keinen Zweifel daran, dass ich zu Krishna zurückgehe. Das ist sehr erstaunlich. Normalerweise sagt das ein Devotee von sich nicht. Ich habe keinen Zweifel, dass ich zurück zu Krishna gehe. Aber Pankajangri sagte mir zwei Dinge. Schau doch mal, Sachinandan Swami. Wir sind nur eine Handvoll von Devotees in dieser Welt, die auf dem Wege zu Krishna sind. Wir sind wie kleine Kinder, wir machen Fehler und machen Probleme für uns und für andere. Manchmal streiten wir uns untereinander, aber wir sind alle auf dem Weg. Wir laufen zu Krishna. Stell dir doch mal vor, wie das die Eltern empfinden, wenn ihr Kind zu ihnen läuft. Dann kommen sie ihnen doch entgegen. Ich sehe das hier immer im Berliner Tempel, wo viele Eltern mit ihren Kindern da sind. Die haben immer die Hälfte ihrer Aufmerksamkeit bei den Kindern, weil das natürlich so ist. Die Kinder brauchen das auch. Die wachsen ja gar nicht richtig auf, wenn sie nicht die Liebe der Eltern verspüren. So hat es dann Gott eingerichtet. Das Kind kann machen, was es will. Die Eltern werden immer die elterliche Fürsorge zeigen. Und so ist es doch auch, sagte Pankajangri, mit Krishna. Wir laufen Krishna entgegen und Krishna kommt uns entgegen. Ich habe also keinen Zweifel. Es gibt nur eines, was wichtig ist. Ein Devotee muss sich im Dienste Krishnas beschäftigen und er muss es lernen, Nein zu sagen zu Maya, zu Illusion. Dieses Nein ist wichtig. Liebe heißt, oder Liebe zu entwickeln, heißt eine gewisse Ausschließlichkeit zu entwickeln. Das heißt, man kann nicht seine Objekte, seine Liebe zu vielen Sachen geben, die nichts mit dem Geliebten zu tun hat. Stellt euch mal vor, ihr seid, ihr habt eine liebevolle Gemeinschaft mit jemandem, danach könnt ihr nicht gleichzeitig die Feinde dieser Person in euer Heim einladen, um als beste Freunde. Das geht nicht. Man muss dann auch eine gewisse Fidelität, sagt man in Latein oder in Englisch Fidelity, wie sagt man in Deutsch, Treue oder Zugehörigkeit dann zeigen. So ist es auch so, dass wir, wenn wir Krishna bewusst werden wollen, den Service für Krishna tun, aber gleichzeitig auch Nein sagen zu Maya. Das merkt ihr manchmal bei Devotees, die können Nein sagen zur Illusion. Für junge Devotees und auch für Devotees, die in Berlin sind und so sehr umgeben sind von Maya, ist es manchmal schwierig, Nein zu sagen. Und es hat sich auch deswegen auch eine Rechtfertigungsphilosophie entwickelt unter Hare Krishnas, dass wir wirken so abgehoben, wenn wir Nein sagen. Das ist schlecht zum Predigen, wenn wir Nein sagen zu Maya. Ich möchte euch gerne etwas zu diesem Punkt Nein sagen zur Illusion, sagen, was euch Trost oder Kraft geben soll, Kraft geben soll. Du kannst nur Nein sagen zu Maya, wenn du spirituelle Kraft und spirituelle Zufriedenheit im Herzen hast, wenn du nicht völlig ausgelaucht bist, spirituell. Um spirituell stark zu sein, möchte ich euch einen Tipp geben, den ich seit August dieses Jahres anwende. Ihr wisst, Bhaktitirtha Maharaj hat im August, war das, seinen physischen Körper aufgegeben. Und wir hatten lange miteinander, während er vom Krebs befallen war und dahin siechte, Kontakt gehabt und telefoniert. Irgendwann einmal schrieb er mir eine E-Mail, in der er sagte, dass es ihm jetzt nicht mehr möglich sei, auf diese Weise zu kommunizieren, weil die Krankheit ihn schnell dahin raffen würde. Er sagte jedoch, dass er mir im Traum erscheinen würde und so mit mir kommunizieren würde. Ich dachte damals, das ist sehr nice von ihm so auszudrücken, aber wie will er das machen, bewusst einem anderen im Traum erscheinen? Und dann, es war 3 Tage vor seinem Verscheiden, ganz früh am Morgen, war plötzlich da im Zimmer. Nein, erst im Traum und dann im Zimmer. Und er sagte, ich bin gekommen, um mich von dir zu verabschieden. In 3 oder 4 Tagen werde ich den Körper verlassen. Ich bin jetzt endlich so weit, meine Reise anzutreten. Und er sagte, ich wollte dir, bevor ich verscheide und in eine andere Dimension übergehe, noch eine kleine Message mitgeben. Und dann schaute er mich so an und lächelte nicht, wie er es normalerweise tat, wenn er mich sah, sondern er schaute mich sehr, sehr ernst an und sagte, Satchinandan Swami, ich habe eine Frage an dich. Seine Message kam also in Form einer Fragestellung. In unserem Herzen gibt es 2 Hunde, die miteinander kämpfen. Wer von diesen beiden Hunden wird siegreich sein? Ich dachte, Maharaj, ich kann jetzt nicht so eine Frage beantworten. Wie geht es dir? Wie ist es zu sterben? Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Ich war so ganz in dieser Mut, nicht? In dieser inneren Haltung. Und er ließ sich aber nicht auf diese Ebene ein, sondern stellte seine Frage noch einmal. Denk nach, 2 Hunde leben in unserem Herzen. Sie kämpfen miteinander. Wer wird siegen? Und ich sagte, Maharaj, I really cannot answer this question. Diese Frage kann ich wirklich nicht beantworten. Ich kann gar nicht denken in dieser Fragestellung im Augenblick. Bitte gib die Antwort selber. Und er sagte denn, der Hund wird siegen, dem man Speise gibt, Nahrung gibt, dem man füttert. Und das ist so eine tiefe Wahrheit, die in diesem sehr starken Bild zum Ausdruck gebracht wird. Wir alle haben diese 2 Seiten, eine materielle Seite, die sich den materiellen Zerstreuungen zuwendet, unseren Bedingtheiten, Sinnbefriedigung und den ganzen Maya-Komplex. Und wir alle haben aber auch eine andere Seite, unsere spirituelle Seite, die nach Krishna, nach Gott ruft. Und es ist jetzt die Frage, oder es ist jetzt unsere Frage, welche dieser beiden Seiten wollen wir nähren? Wenn ich die materielle Seite nähere, den materiellen Hund füttere sozusagen, wird der hungriger und hungriger und stärker werden. Ist es nicht so, Steffi? Das haben wir alle erfahren. Ich will mehr und ja, und dann habe ich den Film gesehen. Was gibt es denn jetzt noch? Was ist der nächste Film? Und so. Das hört ja nicht auf. Jetzt habe ich das erlebt und schon eine 10 Minuten danach, wo ist das nächste? Der Hund hat Blut gerochen und ist aktiviert. Und auf der anderen Seite wissen wir alle, wie es ist, wenn wir zum Tempel gehen und nicht einfach nur so als laue Gäste dahin kommen, die fragen, wann gibt's was Salem, wann gibt's was Salem, wann gibt's was Salem, und dann, sondern wirklich teilnehmen, partizipieren, das Ganze in unser Herz hineinlassen. Oder wenn wir einmal uns konzentrieren können und lesen können und chanten können und oder Krishna verehren können, dann merken wir, wie stark wir werden im Herzen und mehr davon wollen. Dann kommen plötzlich Ideen, ja, wo fahren wir denn hin? Ja, warum fahre ich nicht mal nach Vrindavan? Bali war ich schon so oft und so, nicht? Ich fahre jetzt nach Vrindavan. Wo mache ich denn meinen nächsten Urlaub? Ach, ich gehe auf die Polentour und tanze da einfach von morgens bis abends zum Hare Krishna Mantra. Nicht? Und so dann kommen diese Ideen plötzlich im Geiste. Und man macht Pläne, ja, was kann man da noch organisieren im spirituellen Leben und so weiter. Es ist wirklich eine Frage davon, welche der Seiten ihr in euch Aufmerksamkeit schenkt. Und das ist eben eine bewusste Entscheidung, die jeder von uns machen muss. Gut, ich möchte zusammenfassen. Mir ging es heute in der Vorlesung darum zu zeigen, wie Lord Chaitanya seinen Devotees damals erschien. Und dann wollte ich von der damaligen Situation übergehen auf die heutige Situation. Es gibt ein gleiches Prinzip. Lord Chaitanya erschien den Devotees damals aufgrund seiner Anziehung zu ihm und erschien in Kirtans, in ihren Häusern, ermächtigte seine Devotees. Und so macht es Krishna, Lord Chaitanya Mahaprabhu, noch heute. Er kann zu uns erscheinen, auch durch seine Devotees, dass uns plötzlich Dinge vermittelt werden, wo wir merken, genau, das mache ich jetzt. Nicht? Und Lord Chaitanya Mahaprabhu kann uns in den Deities erscheinen, dass die Deities für uns richtig belebt sind und kann uns auf verschiedene Art und Weise erscheinen. Ich merke, wenn du Krishna-Bewusstsein verbreitest, dann erscheint Lord Chaitanya sehr oft, indem er mit seiner eigenen Kraft, die Kraft des Wissens und der Ladini, der inneren Glückseligkeit, das Herz erfüllt. Macht Lord Chaitanya. Hare Krishna, damit bin ich an ein Ende gekommen. Ich schaue jetzt mal verstohlen auf meine Uhr. Wartet mal. Ist ja peinlich, wenn man für alles eine Brille braucht. Viertel vor zwölf. Danke. So, da bin ich jetzt an ein Ende gekommen. Habt ihr zu diesem Punkt einige kurze Fragen? Seid ihr an so einem Thema interessiert, wie Gott in eurem Leben erscheinen kann, oder ist das nicht wichtig? Ist schon wichtig. Gut. Aber nicht.
Ich hätte eine Frage, es geht um den Punkt, Nein zum Maya zu sagen.
Ja.
Wenn man jetzt in einem geschützten Raum, so wie hier im Tempel lebt, ist es viel einfacher, Maya aus dem Weg zu gehen, man kommt nicht so in Kontakt. Aber wenn man jetzt draußen lebt, Familie hat, Unterhalt verdienen muss oder sogar irgendwie sein materielles oder nicht materielles, irgendwelche Pflichten zu erfüllen, die vielleicht auch damisch sind, dann kommt man zwangsläufig in Kontakt mit Maya oder mit Leuten, die total in Maya sind. Und dann ist es manchmal so schwierig. Also wenn man jetzt dagegen ständig nur ankämpft, wird man irgendwann nur noch verbissen. Aber es ist so schwierig, auch so einen Weg zu finden, dass man trotzdem in dieser Welt existiert, in parallelen Welt, aber trotzdem irgendwie materiellen Pflichten nachgeht. Also wie soll man als Devotee da handeln?
Als Devotee, da habe ich neulich drüber nachgedacht. Vor ein paar Tagen sah mein Tag so aus, ich bin unglaublich früh aus dem Bett gekommen, konnte nicht wirklich chanten, hatte ein Treffen bei einem Geldmanager, der mir sagte, 7 Millionen in 2 Monaten ist gar kein Problem. Und dann der nächste Termin war im Hilton Hotel, ein Treffen in Berlin. Ich musste für diese Treffen also mich kleiden wie ein gewöhnlicher Mensch, damit ich nicht, damit die sich, damit es nicht nur über Krishna-Bewusstsein geht, die Diskussion. Dann habe ich zwei Grundstücke angesehen, die Goebbels-Villa besucht, um zu sehen, ob da das Krishna-Bewusstsein Platz finden könnte. Habe mit Leuten gesprochen über ganz was anderes als Spiritualität und habe dann nachgedacht, ja, jetzt lebst du, hast du mal einen Tag gelebt, wie es viele Devotees in einer Großstadt leben. Vielleicht nicht mit den gleichen Kontakten, aber mit, auf alle Fälle mit materiellen Kontakten. Und was? Und er hat nachgedacht, die werden dir so eine Frage bestimmt stellen, wie können wir da Krishna bewusst sein? Und bin ich tief in mein eigenes Herz gegangen und habe gesagt, wie mache ich das denn, dass ich nicht jetzt in Kontakt mit diesen sehr wohlhabenden Materialisten anfange, über Geld und Karriere und was weiß ich nachzudenken. Also wie? Und da habe ich mich dann erinnert an, was Prabhupada uns gesagt hat. Man muss eine Lebensmission haben. Und diese Lebensmission wird wie ein roter Faden aus diesem Labyrinth des materiellen Daseins eine Richtung weisen. Und so bleibt man sozusagen, indem man diesen roten Faden verfolgt, auf dem Pfad des Krishna-Bewusstseins. Ich war ja im Hilton Hotel und bei dem Geldmanager, also ein Banker, und in der Goebbels Villa und überall sonst noch. Das habe ich schon wieder vergessen, das war so viel an einem Tag, das kann man sich gar nicht merken. Mit einer bestimmten Mission. Ich war ja da nicht da, um im Hilton Hotel, was weiß ich, Maya-Aktivitäten auszuüben, mir ein Zimmer zu nehmen und Fernsehen zu schauen und mir Champagner auf das Zimmer karren zu lassen. Ich hatte ja eine Mission dort, der ich gefolgt habe, nämlich zu sehen, wie man Krishna-Bewusstsein weiter verbreiten kann. Und diese Lebensmission ist es, die natürlich von Person zu Person verschieden ist. Du hast eben das schöne Wort Dharma gebraucht. Wenn du dein Dharma dem nachgehst, und zwar in Verbindung mit deinem Sanatan Dharma, deiner ewigen Bestimmung als Seele in dieser Welt, dann wird dich das Dharma beschützen. Krishna hat einmal diesen wunderschönen Ausspruch gesagt. Er sagt, derjenige, der sein Dharma beschützt, wird von seinem Dharma beschützt. Nochmal. Derjenige, der sein Dharma beschützt, also der sein Dharma einhält, könnte man vielleicht auch sagen, der wird von dem Dharma beschützt. Da kommt so eine Schutzglocke da drauf. Was ich feststelle, was viele Devotees, wo viele Devotees vielleicht noch drüber nachdenken sollten, ist die Frage, wie kann ich in meinem Dasein, jetzt heutzutage, meine private Lebensmission finden? Und diese Lebensmission hat immer zwei Aspekte, Ramani. Von Dharma, dass man die Pflichten, die man hat oder das, was einem so anhängt, erfüllt. Zum Beispiel bist du jetzt eine Mutter. Das ist ein großer Unterschied zu dem Leben, wo du keine Mutter warst. Das nimmt ganz viel Aufmerksamkeit und Zeit in Anspruch. Und hast vielleicht noch andere Dharmas. Und dann dein Sanatana Dharma. Und daraus wirklich, aus diesen beiden Strängen, muss man dann, wie aus einem Zopf, beim Zopf braucht man da drei Stränge oder zwei Stränge? Drei, okay. Zwei geht's nicht. Ja, gut. Geht auch. So hin und her. Ja. Also ich kenne, gut, angenommen, es geht mit zwei, unsere wie ist dein Wetter Name? Anita kann uns da Informationen geben, wie das geht. Da muss man dann seinen Lebenszopf draus machen, also seine Lebensmission machen. Die müssen miteinander verwoben sein, diese beiden Stränge. Und eine richtige Lebensmission, das ist das, Ramani, wo du morgens aufstehst und sagst, juhu, es geht los. Oh, jetzt habe ich fast vergessen, mich zu duschen, also so begeistert bin ich. Also, dann rennst du noch kurz in die Dusche rein und dann kommst du frisch heraus. Jetzt geht's los, Kinder. Nicht? Und das ist, was sehr wichtig ist. Und wir sollten nicht nachgeben. Manchmal verlieren wir diese Mission vor Augen oder wir haben die irgendwo, aber die begeistert uns nicht so in dem Sinne. Dann müssen wir das in Ordnung kriegen. Und wenn wir das haben, dann kann uns Maya nichts anhaben. Und diese Lebensmission, die aus den zwei Arten von Dharma, dem menschlichen Dharma und dem rein spirituellen Dharma geflochten ist. Wir sind Seelen in einem menschlichen Dasein, die eine menschliche Erfahrung im Augenblick machen. Und wir müssen deswegen das Menschliche drin haben, also was, wo wir gerade stehen, aber auch das Spirituelle, weil wir ja spirituell sind. Wenn wir so das machen, dann geht es sehr gut. Ich will dir eins verraten, Ramani, aus rein persönlicher Beobachtung. Manchmal hat man diese Lebensmission nicht so klar vor Augen. Meistens entsteht diese Lebensmission, wenn man in einen neuen Abschnitt tritt. Erinnere dich bitte aus deinem eigenen Leben, wie du ein Devotee warst, wie enthusiastisch und wie du durch alle Hindernisse durchgegangen bist, selbst im Krieg hindurch. Dann, wie du vielleicht geheiratet hast und da reingegangen bist. Jedem, Hermann Hesse sagt das so schön, jedem Neubeginn liegt eine bestimmte Begeisterung inne. So muss man vielleicht in seinem Leben finden, was könnte ich jetzt als ein Projekt betrachten, in dem ich so ganz und ganz reingehe. Denn das hilft sehr, wenn man Projekte hat. Dann wird die Lebensmission wesentlich artikulierter und klarer. Ohne Projekte, also ganz praktische Anhaltspunkte, können wir unsere eigene Lebensmission, unser Dharma, nicht so klar vor Augen sehen, nicht so deutlich erkennen. Jonathan, wir sind gleich fertig. Ich werde jetzt unruhig, oder? Jonathan, du schaffst es noch. Sudevi. Ja.
Ich habe das jetzt noch nicht so ganz als Frage ausformulieren können, aber als du von der Analogie gesprochen hast mit den zwei Muten,
ja,
kam halt ein Zweifel in meinem Herzen.
Ja.
Und also wir sehen ja, wenn wir einem Hund jetzt nichts mehr zu essen geben, dann ist er ja nicht gleich ruhig, dann fängt er erstmal an, halt laut zurückzubellen und wird
ja
erstmal noch lauter.
Ja, Sudevi.
Dann würde ich jetzt fragen, ob du da bist.
Ja, in diesem Bild, das ist sehr schön. Sudevi geht jetzt nochmal in das Bild hinein und fragt nochmal nach. Ich bin froh, dass du fragst. Sudevis Frage ist, aber heißt das, dass wir den matternden Hund ignorieren sollen? Dann wird er ja noch lauter und noch unruhiger und noch also ungestümer und wilder und all das. Ne? Das stimmt, der matternde Hund. Das ist so, den kann man nicht ganz ignorieren. Du brauchst den Körper und den Geist und den musst du musst physisch erfüllt sein und emotional erfüllt sein. Das ist ganz wichtig, sonst werden der Körper und der Geist so viel Schmerz empfinden, dass sie dich wirklich deine Aufmerksamkeit erzwingen. Nicht? Dass du zum Beispiel krank wärst, wenn der Körper vernachlässigt wird, wird man plötzlich krank und dann kann man gar nicht zum Tempel gehen oder gar nicht richtig chanten, dann liegt man nur im Bett und schwitzt sich zu Tode vor Fieber und so weiter. Also mit dem Bild soll nicht ausgedrückt sein, dass wir den Körper unter den unsere Emotionen ignorieren. Wir müssen sie so versorgen, dass sie eben uns helfen bei der Speisung des spirituellen Hundes. Ne? Krishna spricht davon, er sagt, den Körper, man soll den Geist zum Freund machen, und er spricht auch über den Körper, indem er sagt, nicht derjenige, der zu viel isst, aber auch nicht derjenige, der zu wenig isst, ist ein Yogi. Nicht derjenige, der zu viel schläft, aber auch nicht derjenige, der zu wenig schläft, ist als Yogi zu betrachten. Weil jemand, der, sagen wir mal, den Körper entweder total überbewertet oder total unterbewertet oder unterbenutzt, der kann den spirituellen Weg beschreiten. Die Yogis haben zum Beispiel den ganzen Tag meditiert und dann haben die eine Stunde Yoga gemacht. Richtig? Die Pranas in Gang gesetzt, nicht? Und massiert. Und ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen, auf dem Retreat, den ihr gesehen habt, ich habe auch 15 Minuten am Tag Yoga gemacht. Das muss ich jetzt machen, weil wenn ich jetzt älter bin, richtig Yoga. Die Wände haben gewackelt vor Yoga. Also das ist mir inzwischen ist gar nicht anders möglich. Jetzt ist man ja nicht mehr ein 18-Jähriger. So. Ich glaube, deine Frage, Sudevi, ist sehr wichtig, weil wir in der Vergangenheit im Umgang mit diesem Bild, das Bild ist relativ neu, das hat Bhakti Tirtha Maharaj geprägt. Aber in der Vergangenheit haben wir eben die materielle Seite total ignoriert. Ich weiß noch, als ich ein junger Bhakta war, ich bin barfuß im Winter gegangen. Barfuß, stellt euch das mal vor, barfuß auf der Straße. Dann wurde ich angesprochen, das ist da, du holst dir eine Krankheit, du verkühlst dich total. Ich bin nicht der Körper. Hare Krishna. Heute habe ich Krampfadern davon. Und dieser Philosophie. Hare Krishna. Das waren. Ich finde, es ist irgendwo liebenswert, dass hier zumindest eine Bewegung ist, die spirituelle Überzeugung hat und nicht. Aber auch wir müssen lernen, mit diesen Dingen so ein bisschen so eine kleine Feineinstimmung zu machen. Das ist aber inzwischen ist das nicht die Sorge der Devotees. Die Devotees machen eher zu viel Feineinstellung im Augenblick. Nicht? Also das ist nicht das Thema im Augenblick. Manche Devotees haben bei die eine andere Frage an das Bild gestellt. Ja, können aber nicht die beiden Seiten mal Frieden schließen? Die kämpfen miteinander, also in meiner Seele, also Goethe hat das auch terminiert. Was?
Zwei Seelen,
ach in meiner Brust, die eine macht der anderen Frost. Das ist jetzt nicht wörtlich nach Goethe zitiert. Aber auch in der Bibel findest du diese beiden Seiten, da heißt es, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ne? Also, ja, kann nicht mal dieser ewige Zwist aufhören. Aber weißt du, solange du in der materiellen Welt bist, wenn du nicht ein Sadhana hast, eine spirituelle Disziplin, dann wirst du der materiellen Energie schutzlos ausgeliefert sein. Diese materielle Energie hat zwei Wirkungsweisen auf das Bewusstsein der bedingten Seele. Avaranatmika und Prakshepatmika. Avaranatmika heißt, dein Bewusstsein wird bedeckt. Und dann siehst du Dinge auf materielle Art und Weise. Und Prakshepatmika heißt, du wirst wirklich von diesen machtvollen Kräften wie Lust, Gier, Neid, Zorn, Illusion heruntergezogen, nicht? In dem materiellen Bereich. Deswegen muss man als Seele in der materiellen Welt vorsichtig sein und eine spirituelle Übung haben, Sadhana. Dem soll man nachgehen, von Raghunath Das Goswami wird gesagt, seine Prinzipien waren so unverrückbar wie eine Goldlinie, die in einen Stein eingraviert waren. Eine Eingravierung in einem Stein kann man nicht, kannst du in Wellen hineintun, aber die Wellen werden nicht die Linie verändern. Ohne Sadhana wird das Wasser der Weltlichkeit nicht verdunsten im Herzen. Gut. Ich würde Maritza sagen und dann müsste ich langsam, weil wir einen großen Termin haben, ich kann, vielleicht ganz kurz werde ich deine Frage dann noch, aber Maritza, please.
Yeah, I wonder if in the life of a devotee, when he's advancing, he has a different vision of Maya.
Different what?
Vision
of Maya, yes.
Different relationship to Maya. And I wonder if you could explain, if it is like that, if you could explain a little bit the difference.
Yeah.
Relationships.
Wird der Devoti, wenn er Fortschritt macht, eine unterschiedliche Beziehung zu der gleichen Maya haben? Yes, it is described. If you make advancement in Krishna consciousness, Maya will show herself from a different side. She's almost like a personality who has two faces. For those who want to enjoy the world, she's the illusory energy of the Lord. For those who want to come closer to the Lord, Maya turns around and you see a beautiful woman who, Yoga Maya, who helps you to engage in Krishna service. She turns around and is very satisfied. We have a picture where Maya gives the devotee a garland. Very well, go to Krishna, go to Krishna, like this. But on a different level, I would like to say, give another answer. I once read a book on Brahmacharya, the benefits of Brahmacharya. And there, the young monk is encouraged to see the woman's body. Woman's body is usually seen as a representation of Maya, just like the man's body is the representation of Maya for the woman. You know, Maya, the illusory energy gives us bodies. They are made of this material energy, and for a man, woman's body is a manifestation of the material energy, and for the woman, the man's body is a representation of that material energy. So it's described in the case of a young celibate student that in the first, when he starts with celibacy, he will see women as dangerous. I can be allured and leave my path, but he is advised to not stay on this level, because if he always thinks, oh, the women are so dangerous, from morning to evening he will think about the danger. Have you ever lived with a cobra in a room? You will think on the cobra from morning till evening. You will not be able to think anything else than what causes a danger for you. So the Brahmachari is quickly advised to go one step higher, that is to see women as his mother. Whenever a man will see his mother, he will never be able to look at his mother with lusty eyes. It's not possible, it's at least not for a normal person. And nowadays you don't know anywhere how people react, but it's not natural. So that's why in our movement we are not thinking women, we are not staying on this level, women are dangerous. We express our appreciation, we say, Mataji Maritza. This is a very respectful term. I very much regret that some young people have made this respectful term almost not a respectful term, but the idea is Madhati, you are my mother, very respect, can I help you, can I do you know, very respectful relationship, and still a little higher than this vision is to see women as spiritual souls, as servants of Krishna. Prabhupada once he said that the monks like us, we see the women as gopis, servants of Krishna, only for Krishna, not for anyone else. So this is a very high, higher vision, and but I think in this gradation of different vision levels, huh? Dangerous mother, servant of Krishna. You can see that yes, indeed, a devotee will take a different perspective and a different attitude towards, also towards the material energy. Prabhupada would at one time he talked about this. I remember the devotees were on a South India tour. And it was a very strenuous, also anstrengend tour. And Prabhupada told the devotees they should go and bathe in the ocean. And one of my godbrothers came back to Prabhupada and said, Prabhupada, that's Maya. The ocean is so beautiful. I think of sense enjoyment. Prabhupada just said, where is Maya? The ocean is Krishna's body. The palm trees are the hairs on his body. The sun is the eye of the Lord. Where is Maya? I can only see Krishna. It's a different relationship to the material energy. But as you make advancement, you will develop a different relationship to everything and ever, not just to the material energy, also to the spiritual energy. You will see much more in Krishna consciousness than you can see at the present moment. When you are more advanced, Maritza, you will think, I did not understand. I was like a person who thought he was terribly poor, but who lived in a palace of rubies all the time. This is how you will feel. Gut, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Anita hat die letzte Frage. Ja, Anita?
Ich möchte mal fragen, wenn ich jetzt Kontakt aufnehmen kann mit einem Meister in einer anderen Dimension, ob ich dann keinen irdischen Meister mehr brauche.
Aha. Ich will das wiederholen. Wenn ich einen Kontakt mit einem Meister annehmen kann, der schon in einer anderen Dimension ist, brauche ich dann keinen spirituellen Meister, der hier ist.
Obwohl man mir sagt, ein irdischer ist kräftiger.
Obwohl man sagt, ein irdischer ist kräftiger. Ist es? Ich kann dir das jetzt in Bezug auf... Wir denken da natürlich sehr, sehr viel drüber nach in Beziehung zu Srila Prabhupada. Es ist so, dass ein irdischer Meister oder jemand, der ein Guru, den du hier hast, den kannst du direkte Fragen stellen und eben direkte Antworten bekommen zu ganz direkten Tagesthemen, die du hast. Der spirituelle Meister, der in der jenseitigen Dimension ist, wird sich höchstwahrscheinlich nicht zu diesen Kleinigkeiten, die aber wichtig sind auf dem Wege, so direkt und so oft äußern.
Kann man sie miteinander verbinden?
Wir sehen, dass der jetzige spirituelle Meister, ja, der sollte ein Diener von Prabhupada sein. Ne? Das ist, die sind miteinander verbunden und wenn das nicht der Fall wäre, dann würde auch der irdische Meister oder der jetzige Meister seine Legitimation verlieren. Also er hätte nicht die Fähigkeit. Gut, ihr Lieben. Dann spüre ich eine gewisse Aufbruchsenergie hier im Berliner Tempel, die ist mir nicht entgangen, weil ihr wahrscheinlich viel noch heute zu tun habt und vorhabt. Ich würde dann sagen, dass wir hier ein natürliches Ende finden und euch nicht mehr länger festhalten. Ich wünsche euch einen sehr, sehr schönen Tag. Ich war sehr froh, euer Gast zu sein, wie eigentlich immer. Ich werde morgen schon in Hannover sein müssen. Also somit ist mein Aufenthalt in Berlin zeitlich sehr begrenzt. Ich habe jetzt noch ein paar Stunden, die schon gefüllt sind mit Termin. Aber ich möchte euch sehr gerne sagen, ich bin sehr ernst bemüht, nach Berlin zu kommen. Ich denke sogar daran, mir eine Wohnung hier zu nehmen, weil ich an einem Riesenprojekt arbeite, mit Ishan zusammen und Gadata. Wenn welche von euch eine Wohnung haben, die muss allerdings warm sein, das ist sehr wichtig. meldet euch vertrauensvoll bei uns. Ne? Ich glaube aber, da hat man nicht sofort was. Berlin ist nicht so Wohnung. Doch, da gibt es
viele Wohnungen und Preise.
Ja, oh ja. Also, einzige Bedingung ist, es muss eine Heizung geben. Sonst ist egal.
Von der Lage her?
Können wir nachher besprechen. Ja. Gut, ich möchte euch also alle ganz herzlich danken, dass ihr euch die Zeit genommen heute. Wir sind ja wirklich wahnsinnig